ARD. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Diese Woche mit Sina Kürz und mit mir, mit Julia Nestlen. Hallihallo.
Hallo, Halli.
Hallo, Halli. Diese Woche schauen wir, wie jede Woche, was uns über die Schreibtische gelaufen ist, was wir an der Kaffeemaschine von unseren Kollegen aufgeschnappt haben und dachten, da müssen wir noch mal reingucken, was so Skurriles und Sonderbares und Wunderbares auch die Wissenschaft hervorgebracht hat. Und ich sage mal, bei mir wird's poetisch und ich habe mal wieder einen Reisetipp dabei, Sina.
Ach, sehr schön. Ja, ich habe einen Sporttipp dabei.
Ein Sporttipp?
Ja.
Da habe ich gerade gar keine Lust drauf.
Aber und einen Anti-Stress-Tipp. Das ist eigentlich ein Lebenshilfeformat, würde ich sagen.
Ja. Eigentlich sind wir Beratung
genau.
Lebenslang.
Julia, wie stehst du denn zum Thema BH kaufen?
Ich habe mir gerade wieder welche bestellt. Ich bin ja mittlerweile nicht mehr für Bügel-BHs zu haben.
Ach
also das ist wirklich etwas, was ich nie wieder in meinem Leben sehen will. Ich bin dafür sehr viel Bequemlichkeit.
Ich bin auch kein Fan mehr von Bügel-BHs, seit ich 17 bin oder so, nicht mehr. Es ist einfach, also wusstest du, 80% aller Frauen tragen laut Forschung den falschen BH?
Das finde ich ja, schon mal die erste Sache. Die falsche Größe und so, ne?
Ja, alles falsch. Also es geht ja nicht nur um die Körbchengröße, sondern auch um den Umfang. Und trotzdem, also Saunagänger wissen, wovon ich spreche, Brüste sehen einfach so unterschiedlich aus. Es gibt einfach nicht zweimal, doch zweimal schon, aber nicht viermal.
Ja, aber selbst die rechte und die linke sind ja meistens unterschiedlich.
Das stimmt, selbst die sind
unterschiedlich
groß. Genau.
Ja. Es und gibt nicht zweimal dieselbe Brust.
Aber ich finde das so witzig, dass du Bügel-BHs sagst, weil also das sind auch so Sachen, über die ich mir als junge Frau auch nie Gedanken gemacht habe, warum ich zum Beispiel immer diese blauen Flecken hier an der Seite habe. Hattest du das auch? Weil da halt dieser Bügel die ganze Zeit reindrückt. Ja, auch, also wirklich, und da machst du dir ja keine Gedanken. It is what it is. Und die Forschung kommt da aber immer weiter. Wir haben mittlerweile richtige Bra Science, kann man das nennen, dass die Forschenden wirklich versuchen, dieses Thema mal anzugehen, weil Brüste
geil.
Doch sehr viel komplexer sind für den gesamten menschlichen Bewegungsapparat, als man vielleicht vermutet.
Oh, das kann ich mir vorstellen, ne? Klar, Rückenschmerzen kennen ja viele, aber auch beim Sport und auf jeden Fall. Okay, was gibt's endlich Neues?
Also Sport ist ein gutes Thema, weil das ist jetzt auch so, ich meine, ich mache jetzt nicht so viel Sport, aber selbst wenn ich mal die Treppe irgendwie sehr schnell runterlaufe, merke ich schon, dass das schon sehr darauf ankommt, was für ein BH ich anhabe, ob das jetzt so ein Problem ist oder nicht. Und die Studie, die ich mir angeschaut habe, da geht es wirklich um Sport-BHs und wie die sich eben, wie die den, die Biomechanik unterstützen beim Joggen oder auch beim Springen.
Oh.
Da habe ich zwei Studien von der gleichen Forschungsgruppe gefunden. Und es ist wirklich irre, ne? Weil sowas wie Laufschuhe oder generell irgendwelche Sportartikel, da gibt es ja einen wahnsinnig großen Markt zu, ne? Was auch wirklich wichtig ist, weil so Laufschuhe sind ja auch wichtig, dass du besser laufen kannst, gut laufen kannst, dass du dich nicht so schnell verletzen kannst und so, ne? Und in der Studie wird auch schon gesagt, dass 72% aller Frauen Schmerzen in der Brust haben beim Joggen, generell. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass man da irgendwie mal hinter ist und irgendwie versucht, vernünftige Sport-BHs zu machen. Weil, was auch in der Studie stand, lustig, falls es jemand noch nicht wusste, wir schauen uns Frauen an, denn sie machen 50% der Weltbevölkerung aus.
Ja.
Ich will es einfach noch mal sagen, für die ganze feministische Forschung.
Für alle, die es noch nicht gemerkt haben, ja.
Also es ist eine relativ große Randgruppe. So, und Studie oder diese Forschung zum Thema sportliche Bewegung, da ging es einmal mit BH und einmal ohne BH. Da gab es drei Testgruppen, alles Menschen zwischen 18 und 35 Jahren, alle mit B-, C- oder D-Körbchen. Und im Artikel stand Female Collegiate Athlete, also es sind irgendwie weibliche Sportlerinnen, Hochschulsportlerinnen. Die eine Gruppe hatte einen High Support Bra an, also so ein Sport-BH, der wirklich eine sehr, sehr große Unterstützung ist für die Brust.
Der alles dran klebt wie noch was.
Genau, ne? Also wo alles richtig felsenfest sitzt. Dann gab es einmal so einen Low Support Bra, also der jetzt auch ein Sport-BH, aber der halt so ein bisschen weniger Support bringt. Und dann gab es einmal die Testgruppe ohne BH. Mein Beileid geht direkt raus an all die D-Körbchen ohne BH, die da irgendwie rumspringen mussten. Aber es war auch übrigens optional, konntest du dir aussuchen, ob du auch einmal ohne BH dich quälen möchtest. Und dann mussten sie in der einen Studie 3 Minuten auf dem Laufband laufen. Kamerasystem, Sensoren an den Testpersonen dran, haben die ganzen Bewegungen aufgezeichnet. Und siehe da, eine 7% bessere Laufperformance insgesamt, wenn man eine richtig gute Unterstützung der Brust hat. Die Forschung zeigt, es ist weniger Sauerstoffverbrauch, also es ist für den Körper auch wirklich weniger anstrengend. Man hat eine verbesserte Beweglichkeit. Und was ich auch total krass finde, wenn die Brust richtig unterstützt wird bei so sportlichen Bewegungen, hat das auf den gesamten Körper Auswirkungen, auch auf das Kniegelenk zum Beispiel. Auch da, das ist schon besser, wenn ich keinen BH anhabe und dann immer so diese Kräfte sozusagen darauf wirken, die sich ja dann auch, das ist ja eine Bewegung, die dann auch auf den ganzen Körper eine Auswirkung hat, kann auch aufs Knie gehen. Also auch das, die Schwingungen so. Finde ich wild.
Finde ich sehr abgefahren. Also das ist wirklich ein ganz, ganz zeitlich muss man das betrachten. Und aber ist jetzt die Synopsis daraus, dass wir alle so Mörder-Sport-BHs tragen sollten?
Ich glaube, die Synopsis ist vor allem, dass man, also es werden solche Studien auch noch weiterhin so ein bisschen belächelt, dass man denkt, oh toll, die haben sich Brüste angeguckt, was für eine coole Forschungsgruppe, da wäre ich auch gern drin.
Ich will auch den ganzen Tag Brüste angucken.
Genau, ja, also vielleicht geht es so in diese Richtung. Aber man merkt einfach, dass diese gesamte Oberweite einfach einen viel komplexeren Zusammenhang mit dem gesamten Bewegungsapparat des Menschen hat. Und es einfach ganz gut wäre, wenn man da ein bisschen mehr nicht nur zu forschen würde, sondern auch versuchen würde, da ein bisschen mehr zu entwickeln. Ich meine, es ist ja schon gut, dass es Sport-BHs gibt und so, aber wir wissen ja aus eigener Erfahrung, es wäre ganz gut, wenn da noch ein bisschen mehr, ich meine, auch gerade so High-Performer, Sportlerinnen oder Sportler, also Menschen mit Brüsten einfach, die brauchen einfach da mehr Support, weil es sonst keine richtige Gleichberechtigung im Sport ist. Also es gibt ja, weiß ich nicht, was für Equipment für SportlerInnen, aber wenn es um so BHs geht, ja.
Das muss man aus der eigenen Tasche zahlen.
Das sowieso.
Also, für mehr Support der Brust im Privaten, im Sportlichen, aber auch im wissenschaftlichen Bereich.
Es gibt übrigens dazu auch gerade eine Doku in der ARD-Mediathek, hier mal so ein kleines bisschen Werbung, die heißt Mein Körper, meine Brüste. Ganz große Empfehlung, weil es einfach ein Körperteil ist, das mit einem anderen Blickwinkel einfach nochmal super komplex ist. Kann man wirklich empfehlen. Schaut mal rein. Übrigens hatten wir letzte Woche, Julia, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast.
Selbstverständlich.
Natürlich. wir hatten Geburtstagswoche und das war auch gleichzeitig unser Geburtstag, war Tag des schlechten Wortwitzes.
Oder amazing. Wortspiels. Ja, ich lieb's.
Ja, also offensichtlich passt es auch. Und wir hatten eine Studie letzte Woche zum Thema Fledermäuse auf dem Laufband. Mhm. Und ich bin leider nicht so spontan. Und Charlotte hat es auch versucht, es ist auch nicht so spontan gewesen. Aber man kann doch bestimmt irgendeinen schlechten Wortwitz zum Thema Fledermäuse auf dem Laufband droppen. Ja. Mir ist keiner eingefallen, aber unserer Community natürlich.
Oh, natürlich. Auf euch ist Verlass, das ist so schön.
Ja, das ist wirklich schön. Und ich lese jetzt mal ein paar vor, zum Beispiel von Andreas, der uns auch zum Geburtstag gratuliert hat. Vielen, vielen Dank. Der hat beispielsweise Fledermäuse auf dem Laufband genannt, die könnte man Blade Runner nennen. Mhm. Das ist irgendwie ein Hint zu Marvel. Habe ich irgendwie nicht so richtig.
Ah, ja, warte, Blade Runner ist doch dieser Film, der nochmal rauskam.
Aber das ist doch kein Marvel-Film, oder?
Nee.
Ich bin mir nicht sicher, egal. Er hat noch andere Ideen, nämlich Jogferatu.
Das gefällt mir sehr gut.
Das findest du süß. Okay.
Kennst du Nosferatu, diesen Film? Das ist ja dieser uralte Vampirfilm. Ja, ich stelle mir gerade diese Person auf dem Laufband oder beim Joggen vor mit einem Sport-BH.
Ja, die bräuchte auf jeden Fall einen kompletten Sport-BH-Körper, ja. Und dann gibt es noch Batman Walking. Mhm. Batman Walking.
Mhm. Auch schön.
Okay.
Love it.
Dann hatten wir noch von Tobias eine WhatsApp reinbekommen. Wie nennt man eine Vampirfledermaus auf dem Laufband? Graf Trabula.
Trabula, also ein
Trabula geht auch, ne? Ich habe auch gar nicht gedacht, so an Dracula kannst du natürlich eigentlich super viel machen. Und dann haben wir noch ein Bild reingeschickt bekommen. Das ist wirklich total süß. Da hat jemand die Fledermaus wirklich auf dem Laufband an einen KI-Generator geschickt, der uns ein Bild generiert. Und das ist wirklich super süß. Ihr könnt es auch auf Instagram sehen. Und hat es genannt, das ist natürlich ein Wakula von Walking. Also es ist wirklich süß. Ihr habt euch voll viel Gedanken gemacht und uns das geschickt. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Ja. Vielen, vielen Dank.
Oh, wie toll. Ich fand es auch richtig lustig. Irgendjemand kam zu mir und meinte so, alles Gute zum Geburtstag. Und ich so, hä? Also ich hatte vor ein paar Monaten. Er so, ja, zum Podcast. Oh, wie süß.
Das ist der wichtigere Geburtstag, Julia.
Danke euch auf jeden Fall.
Danke.
Apropos KI, ich habe was zum Raten dabei. Achso, übrigens, ne, hier Pappkurs-Gewinner, ihr kriegt noch Post. Aber ich habe was zum Raten dabei. Wie gut erkennst du Gedichte, die von der KI geschrieben wurden, im Vergleich zu Gedichten von Poesiegrößen wie Shakespeare oder Walt Whitman? ist eine Studie rausgekommen in Nature. Die haben geguckt, was wollen denn so normale Durchschnittsmenschen lesen, beziehungsweise erkennen sie, dass eine Poesie von einer KI ist oder was finden sie denn besser zu lesen und wie bewerten sie das Ganze. Bevor ich zu den Ergebnissen komme, ich würde einfach mal ein bisschen was reinlesen. Du kannst ja mal so Tipps abgeben oder ihr auch, ne? Zu Hause, in den Autos, in den Zügen dieser Republik. Überlegt mal, ist das was, was wahrscheinlich eine KI geschrieben hat im Stile eines einer Dichterin, oder ist es ein Originaltext? Ist auf Englisch. Ich fange mal an. Mit was von Walt Whitman? Vielleicht ist es Walt Whitman, vielleicht okay. Ist es nur im Stile von Walt Whitman. I hear the call of nature, the rustling of the trees, the whisper of the river, the buzzing of the bees, the chirping of the songbirds and the howling of the wind, all woven into a symphony that never seems to end. Gibt es dir KI-Vibes oder echte Vibes?
Ich hätte gesagt echt. Also ich weiß es auch nicht da draußen. Ich hätte jetzt gesagt, echt. Alles so stimmig irgendwie. Es hat irgendwie alles so schön zusammengepasst. Okay. Also was Gedichte ja häufig tun. aber irgendwie so von, also es klang, ach, ich kann es nicht beschreiben. So, ich sag Mensch einfach.
Hören wir uns doch mal Shakespeare an. Thy bosom is endeared with all hearts, which I by lacking have supposed dead. All there reigns love and all love's loving parts and all those friends which I thought buried.
Ja, das gefällt mir nicht. Das ist bestimmt von einem Mensch. Ich mag Shakespeare nicht so gern.
Okay. Noch ein drittes, komm. Wie wär's mit Sylvia Plath?
Oh ja, gerne.
Meine Dichterin. The air is thick with tension, my mind a tangled mess. The weight of my emotions is heavy on my chest. The darkness creeps upon me, a suffocating cloak. The world outside is cruel and cold, and I am a fragile, broken yoke.
Finde ich irgendwie nicht so kreativ, muss ich sagen. Ich denke, es ist eine KI, aber ich kann jetzt nicht schon wieder Mensch sagen.
Okay, pass auf. Also das erste von vermeintlich Walt Whitman war nicht echt, sondern von einer KI gedichtet.
Ja, toll.
Das zweite okay. Shakespeare war ein Original-Shakespeare. Und das dritte, Sylvia Plath, war auch wieder eine KI.
Okay.
Und du hast interessanterweise schon Sachen gesagt, die auch in dieser Studie in den Ergebnissen rauskommen. Pass auf. Also, die Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer, das waren jetzt Leute, ich sag mal so wie wir, ja, nicht so gerade Gedichtexpertinnen und Experten. Ich habe jetzt nicht gerade so einen dicken Gedichtband neben meinem Bett liegen.
aber ich vielleicht? Also du sprichst jetzt auch von mir?
Ja. Und, was liest du gerade so?
ja gut, ich habe auch keine Ahnung, gar keine Ahnung.
Ja, komm, wir Otto-Normal-Gedicht-Rezipierende halt, ne?
Ja.
Und das Interessante ist, dass durch die Bank die Leute gesagt haben, dass die KI-generierte Poesie die von Menschen ist. Und die 5 Gedichte, wo sie ja gesagt haben, nee, also das sind wahrscheinlich keine von Menschen, die waren alle von echten Dichtern geschrieben. Also es gab eine krasse Diskrepanz in der Wahrnehmung.
Krass, also genau das Gegenteil. Es ist nicht so, dass sie zum Beispiel gesagt haben, das ist alles von KI oder alles vom Mensch, sondern sie haben es wirklich genau falsch zugeordnet.
Und jetzt kann man sich ja fragen, woran liegt das? Und man kann natürlich sagen, okay, Shakespeare, hast du auch gesagt, gefällt mir nicht so. Die Sprache damals war einfach für uns heute nicht so gut verständlich. Und eine KI, ne, so ein Large Language Model, das hat ja die Funktionalität, dass es immer guckt nach einem Wort, was ist das nächste Wort, was am wahrscheinlichsten danach kommt. Und ne, das sind die machen dann einfach für uns relativ kohärente und simple Texte draus. Das heißt, es ist leichter zu verstehen. Und für so einen Otto-Normal-Poesieleser ist es natürlich auch irgendwie schön, ich fühle das auch, wenn man einfach, ne, hier mal eine leichte Metapher, da mal eine leichte Anspielung, vielleicht hier das Wort, weiß man nicht so genau, aber man kann da relativ schnell was mit anfangen, ja, man muss sich es nicht 10-mal durchlesen. Ich verstehe das, ja, ich kann es nachvollziehen. Wir wollen nicht anstrengende Gedichte lesen. Und man müsste aber methodisch, finde ich, schon auch sagen, ich meine, ich habe jetzt gesagt, die KI macht dann was im Stile von, man müsste die KI halt richtig, richtig krass auf Shakespeare und so trainieren und dann noch mal entscheiden. Genau. Also so ein bisschen methodisches Lirum Larum war da schon, finde ich, so am Werk. Aber ich finde es total interessant, weil es natürlich auch die Frage aufmacht, kann KI Kunst erschaffen? Ne? Wie ist denn da so deine Haltung?
Ob sie es kann oder ob sie es sollte? Also können tut sie es ja auf jeden Fall. Also es gibt doch mittlerweile Serien, die zu streamen sind, wo die Drehbücher sozusagen von KI erstellt wurden. Und ja, also das kann sie, und Kunst ist, finde ich, auch was, das kann man, glaube ich, es war ja immer so die Hoffnung, dass das etwas ist, was die Maschinen uns niemals wegnehmen können, die Kreativität, aber das glaube ich nun mal einfach nicht. Ja, also sie kann das, aber das finde ich natürlich auch nicht so schön. dass sie das können.
Mhm. Ja, verstehe ich. Also es ist voll, ich finde es voll die spannende Diskussion, aber am Ende ist es ja eigentlich spannend zu sagen, warum nehmen wir jetzt eine KI und wir Menschen denken zuerst, ja, lass die Sachen machen wie Medizin und Kunst, statt einfach zu sagen, ja, mach halt die ganzen Kack-Excel-Listen oder die dumme Arbeit erstmal, weißt du? Also, das ist ja auch wieder so, wir Menschen sind komisch.
Ich mag Excel-Listen.
Okay, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht die ganzen Excel-Listen diskreditieren, aber ja. Ja, und dann ist mir was eingefallen noch. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal ein Gedicht gelesen? Ich meine, jetzt für diese Studie, kannst du dich daran erinnern, wann du wirklich mal wieder ein Gedicht gelesen hast?
Songtexte gelten wahrscheinlich nicht, oder? Weil die sind ja auch ein bisschen lyrisch. So.
Also schwierig. Naja, ich meine, Bob Dylan hat einen Literaturnobelpreis bekommen.
Ehrlich?
Ha, ja?
Ha. Ja, also Songtexte regelmäßig, aber tatsächlich richtige Gedichte. Ich habe letztens noch mal gegoogelt, wie nochmal der Erlkönig ging, weil ich dachte so, fuck, das konntest du doch mal auswendig. Wieso kannst du das nicht mehr?
Oh, ist das der Reiter mit seinem Kind?
Ja, genau. Und die Mondnacht von, boah, keine Ahnung. Das sind so Sachen, die habe ich letztens noch mal gegoogelt, aber... Also ich habe jetzt nicht so einen lyrischen Zugang, ehrlich gesagt.
Ja. Ich habe lustigerweise vor ein paar Wochen hier in so einem Verschenk-Bücherschrank ein Buch rausgezogen. Das waren so Gedichte. Ich habe es aufgeschlagen und da habe ich was gelernt, Leute. Und zwar dieser Ausdruck, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Kennst du das?
Ist wahrscheinlich auch wieder aus Faust, oder? Ist nicht alles aus Faust?
Ja, aber es ist von Goethe. Und ich habe zufällig genau die Seite aufgeschlagen. Und an dem Tag habe ich gelernt, dass dieser Ausdruck aus einem Gedicht von Goethe kommt, von Klärchens Lied. Haben wir wieder was für unsere Grundbildung getan.
Genau, die KI wusste es schon vor dir auf jeden Fall.
Bestimmt, ich hätte auch einfach ChatGPT fragen können. Naja, ich fand meinen Weg spannender.
Ist auch schöner, wenn du es so draußen in der freien Natur am Bücherschrank entdeckst, Julia. Natürlich viel, viel besser als KI von der KI irgendwie was erklärt zu bekommen. KI-Splaining.
Ja. KI-Splaining, das ist gut.
Julia, wann hattest du das letzte Mal Stress?
Ich hatte tatsächlich am Dienstag einen sehr stressigen Drehtag.
Und da hast du gar nichts gegessen wahrscheinlich.
Ja, nee, ich war mittags in der Kantine und es gab Semmelknödel mit Schwammerlsoße. Das hat mich sehr glücklich gemacht.
Ja, aber das ist cool.
Also ich konnte es mir nicht selbst aussuchen, was ich aß. Und dann gab es noch Schokolade danach.
Okay, also das Problem ist, an Stress ist es super schlecht fürs Herz-Kreislauf-System. Was auch schlecht ist bei Stress, oder was auch schlecht ist fürs Herz-Kreislauf-System, so rum, ist Fastfood oder schlechtes Essen. Ne? Also fetthaltiges Essen und so. Ne? Aber leider neigen Menschen ja oft dazu, wenn sie sehr viel Stress haben, dass sie dann auch ungesund essen. You know?
Ja.
Das ist
ja
ein Problem.
Schoki.
Genau. Und jetzt habe ich die Lösung für dich.
Mhm.
Kakao.
Ja, ich habe tatsächlich Kakao getrunken. Also eine heiße Schokolade.
Ehrlich?
Nach dem Essen.
Ja. Ja, okay. Aber das war wahrscheinlich so ein leckerer Kakao, ne? Also ich fange mal von vorne an. So, es gab eine Studie im Journal Food and Function, die uns die Lösung geben. Die Lösung könnten Kakaoflavanole sein. Hast du schon mal davon gehört?
Was sind denn Flavanole? Das klingt irgendwie nach Jabberwocky.
Ja. Ganz nah dran. Flavanole sind sekundäre Pflanzenstoffe, der Kakaobohne zum Beispiel. Gibt es auch in anderen Gemüse- und Obstsorten, gehören zur Gruppe der Polyphenole, wem auch immer das da draußen was sagt. Mhm. Und die wirken unter anderem blutdrucksenkend.
Oh.
Und da ist so ein bisschen der Zusammenhang zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und blutdrucksenkendem Mittel. So.
Mhm.
Und jetzt kommt die Studie. Die haben 23 junge Erwachsene genommen, junge, gesunde Erwachsene. Also da musste man wirklich vorher richtig ausfüllen, so bist du Raucher, wenn du Raucher warst, bist du direkt raus gewesen und so. Ne? Und die haben ein richtig fettiges Essen bekommen. Und die eine Gruppe hat dazu einen Kakao bekommen, der sehr viele von diesen Flavanolen drin hatte. Und die andere Gruppe mit eher weniger.
Mhm.
So, ich muss dir noch das Essen einmal vorlesen, weil das ist großartig. Also, die haben 2 Buttercroissants bekommen mit 10 Gramm gesalzener Butter, 1,5 Scheiben Cheddar-Käse und dann noch 250 Milliliter Milch, nicht Hafermilch oder so, eine richtige Milch, als Frühstück.
Ich trinke doch keine Milch zum Frühstück, aber gut.
Ja, okay, die mussten das auf jeden Fall trinken, aber auch so 2 Croissants mit Butter und, also
und
Croissant
Cheddar.
Mit Cheddar-Käse. Ja, okay, gab es auf jeden Fall, ne? Ist auf jeden Fall ein fettiges Essen und dann gab es einen Test. Dann gab es eine richtig stressige Aufgabe, nämlich einen Mathe-Test, wo die Aufgaben immer schneller kommen, 8 Minuten lang. Also immer schneller kommen die Aufgaben. Wenn du eine Lösung eingibst und die Lösung ist falsch, dann kriegst du es auch direkt gefeedbackt. Ne? Dann kommt so ein Ton. Also du wirst versucht, so richtig Stress zu generieren.
Gott.
Genau,
ja.
Ne? Unangenehm. Und dann wurde eben am Ende kurz danach geschaut, wie sich, also die vaskulären und zerebralen Parameter wurden getestet, mhm, vor und nachher. Mhm. Das heißt sozusagen, die wollten messen, wie stark sich die Blutgefäße bei so einem erhöhten Blutfluss erweitern. Mhm. Und der Tipp ist eben, wenn man diese Flavanole zu sich genommen hat, dann klappt das besser. Das ist besser für die Blutgefäße, als wenn du das nicht gemacht hast. Und genau das ist auch rausgekommen. Also es scheint für das Herz-Kreislauf-System besser zu sein, wenn du dann Kakao mit sehr viel Kakao-Flavanolen zu dir genommen hast.
Okay, also ich nehme jetzt immer so, ne, statt der Stress-Zigarette einfach so eine Stressampulle Kakao mit.
Finde ich auch gut. Leider, ich habe mal auch geguckt, dieses normale Kakaopulver, also je stärker das verarbeitet ist, umso weniger von diesen Flavanolen oder Flavonoiden, sagt man auch, ist da drin. Das ist ein bisschen schade. Ich habe mir das ein bisschen so erklärt, das ist vielleicht so wie mit Zartbitterschokolade oder so, die jetzt auch nicht so geil ist, für mich zumindest. Aber wenn du eben so dieses stark verarbeitete Kakaopulver nimmst, das bringt es nicht mehr. Aber es gibt ja den wunderbaren Wirtschaftszweig Superfoods im Internet, wo du dir sämtliche Kapseln und Tabletten und weiß ich nicht, tausende Supplemente kaufen kannst. Und das gibt es natürlich auch für diese Flavonoide. Das ist auch wieder, es ist einfach wieder ein Wahnsinnsmarkt, wo du dir dann in irgendeiner Internetapotheke für 30 Euro 60 Kapseln kaufen kannst und die dann einfach reinwerfen kannst. Kennst du die Leute, die immer so 20 Kapseln am Tag sich so reinhauen?
Klingt nach gar nicht mal so einer guten Idee. Aber sag mal, also kann ich auch Schwarzbitter, Zartbitter-Schokolade essen?
Ich glaube nicht.
Mal gucken, aber ich weiß es was nicht, da drin ist. Ja. Okay.
Aber ich kann nicht schaden, werf einfach einen Brownie hinterher.
Finde ich auch gut. Okay, aber
oder vielleicht auch einfach Stress reduzieren.
Ja, ich wollte gerade sagen, man könnte natürlich auch an der Ursache ansetzen.
Ja, was du aber auch machen kannst, wenn du keinen Kakao magst, du kannst stattdessen auch grünen Tee oder schwarzen Tee oder so trinken, auch nicht schlecht. Aha. Und es gibt auch bestimmte Beeren, da sind diese Flavonoide auch mit drin, also das wäre auch eine Lösung.
Okay, ich werde mal drauf achten. So, willkommen zum Ausflugstipp der Woche. Für alle, die einen Urlaub planen, fahrt ans Mittelmeer, solange es das noch gibt. Ja?
Oh nein, ich dachte, das wird größer wegen dem Klimawandel, gibt es auch mehr Wasser, oder?
Mittelmeer eher weniger.
Wann ist das Meer endlich in der Nähe von Bonn?
Mittelmeer ist halt schon auch so der Punkt, da evaporiert sehr viel und so viel wird gar nicht nachgeschoben an Wasser. Aber das Mittelmeer hat wirklich eine bewegte Vergangenheit, habe ich diese Woche gelernt. Wenn wir uns mal vorstellen, wir würden unseren virtuellen Reiseführer aufschlagen, eher so für Lebewesen, die einfach andere Zeitrechnungen haben oder sehr lange leben, so ein, keine Ahnung, antarktischer Riesenschwamm, der wird 10.000 Jahre alt oder keine Ahnung. Oder wir betrachten jetzt mal die Welt in geologischen Zeitbezügen, dann wäre wirklich der Eintrag Mittelmeer eher so ein Pop-up-Shop, der mal kurz da ist und dann auch wieder weg ist oder sich ständig verändert. Weil das Mittelmeer, so wie wir es heute kennen, gibt es erst seit 5,3 Millionen Jahren. Und irgendwann wird es eben auch wieder weg sein. Und vor diesen 5,3 Millionen Jahren, da war das mal trocken. Das war eine Salzwüste. Und diese ganzen Inselchen, die wir da haben, waren einfach so Gebirge mit so einem Plateau obendrauf. Also musst dir wirklich vorstellen, das war trocken gefallen komplett.
Ja, also das klingt wirklich nicht viel, weil die Erde ist ja irgendwie 4,5 Milliarden Jahre alt. Und was war es jetzt? Das Mittelmeer ist 5,3 Millionen Jahre?
Millionen.
Ja, das ist ja wirklich nicht viel. Das ist ja quasi ist gestern Morgen runtergeregnet und jetzt noch da.
Ja, aber wenn wir mal so die größere Geschichte angucken, du hast schon recht. Also einst gab es diesen großen Ozean, der auch das Mittelmeer war, Tethys Meer oder so ungefähr so spricht man es aus. Und dann gab es die Plattentektonik, alles wurde rumgeschoben. Irgendwann gab es dann dieses kleine Mittelmeer und so weiter. Und dann wurde aber eines Tages diese Meeresenge von Gibraltar blockiert. Und man weiß bis heute nicht so ganz sicher, warum das passiert ist. Ne? Also du kannst dir vorstellen, wir hatten das Mittelmeer so etwa, wie es heute war. Und dann ist da aber zwischen hier Spanien und Marokko heute, ist da entweder ein Vulkan gewesen oder es gab irgendwie eine kleine Mini-Platte, die sich so reingedreht hat in diese Meeresenge und plötzlich war da wieder zu. Und dann zack, alles verdunstet, dann wieder Stichwort isostatische Hebung, wo etwas leichter wird, da hebt sich die Erdplatte hoch, das heißt, es kann alles noch viel besser auch
abfließen. Drückt nicht mehr so da drauf.
Drückt nicht mehr so drauf. Und dann hatten wir da so eine gewisse Trockenzeit. Und irgendwann ist es aber auch wieder vollgelaufen wahrscheinlich auch, weil wieder Plattentektonik am Werk war. Die Platte zwischen Gibraltar und, also die Platte bei Gibraltar zieht so den Meeresboden etwas in die Tiefe. Dann ist immer mal wieder doch ein bisschen mehr vom Atlantik rübergeschwappt. Irgendwann gab es einen sehr großen Graben für möglicherweise, vielleicht einen Kanal sogar, der sich reingegraben hat, 200 Kilometer lang, 11 Kilometer breit. Täglich ist dann endlich wieder der Meeresspiegel um 10 Meter angestiegen, bis wir dann irgendwann wieder ein gefülltes Mittelmeer hatten. Und das ist echt faszinierend. Ich wusste das überhaupt nicht, dass das Mittelmeer mal weg war.
Das, ja. Ich erinnere mich noch an dieses, kennst du Atlantropa?
Mhm, habe ich nämlich auch drüber gelesen. Das ist dieses monumentale Staudammprojekt, was mal einer hatte.
Ja,
der
genau.
Deutsche Architekt Hermann Sörgel, der hatte da ein bisschen größenwahnsinnige Fantasien. Der wollte das Mittelmeer absenken, also den Spiegel, teils austrocknen lassen und Land gewinnen, wollte Strom erzeugen und die koloniale Vormachtstellung Europas über Afrika sichern. Also absurde Idee. Es gibt ja auch Ideen, also wenn wir über Gibraltar sprechen, da einen Tunnel zu bauen. Die sind jetzt tatsächlich auch noch mal ernsthaft daran gegangen, wollen ab 2030 das Ding bauen. Brücke, da gab es auch mal eine Idee, aber diese Meeresenge ist sehr tief. Das wäre ein bisschen tricky und es gibt krasse Strömungen. Und es ist ein Erdbebengebiet, da sind Tunnel besser als Brücken. Also ist einiges los. Aber ganz kurz, warum erzähle ich den ganzen Bums? Warum habe ich das überhaupt mit durchgelesen?
Ja, wie kommst du darauf?
Ja, es kam jetzt eine Studie raus. In Nature Communication wurde darüber geschrieben, ich habe es gelesen. Die haben halt anhand von Chlorisotope nochmal nachgeguckt, was für Evaporationsphasen gab es da damals, als der Stöpsel sozusagen gezogen wurde oder beziehungsweise der Zufluss geschlossen wurde. Und die haben halt rausgefunden, okay, es gab zwei Phasen. So, geschenkt, ich finde die gesamte Geschichte viel spannender. Das Ganze hat übrigens auch einen Namen und zwar, es nennt sich die sogenannte messinische Salinitätskrise.
Klingt auch sehr, sehr schön.
Ja.
Das hat dich so begeistert, dass du einmal voll in die Geschichte des Mittelmeers, Achtung, abgetaucht bist.
So. Okay, Freunde, ich mache mir jetzt Gedanken, ob ich nächstes Jahr nicht doch nochmal im Mittelmeer Urlaub mache, solange es noch da ist.
Solange die schöne Küste noch da ist, genau.
Mhm, ja. Und dann vielleicht nehme ich mal meinen dicken Gedichtband, der neben meinem Bett liegt. Und
Julia, versuch's doch gar nicht erst.
Nee, ich versuch's gar nicht erst. Nein, ja. Leute, da bin ich raus, bin ich ganz ehrlich. Aber schön, dass ihr wieder zugehört habt.
Ja.
Und uns unserer Poesie hier gelauscht habt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Unsere lyrischen Wissenschaftsergüsse.
So.
Sehr schön.
Macht's gut.
Bis nächste Woche.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser, Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.
I'm following you, I'm with you, I'm not leaving you alone.
Ich bin bei euch. Ich lasse euch nicht allein.
In wenigen Minuten werden Sarahs Schwester und Bruder auf ein Schiff steigen, um nach Europa zu fliehen. Doch dann...
To all ships transiting the area, we inform you that this MRCC is searching for a sailing vessel with 67 migrants.
Reißt der Kontakt ab. Jeden Tag verschwinden Menschen auf ihrer Flucht nach Europa. Spurlos.
Stell dir vor, 85 Menschen sind verschwunden und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist.
Mütter und Väter, Geschwister, Onkel und Tanten machen sich auf die verzweifelte Suche. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke, korrupte Behörden und die Folgen der EU-Grenzpolitik.
Mir ist aufgefallen, dass alle unsere Nachrichten, die wir uns geschickt haben, auch alle Videos und Fotos, die wir ausgetauscht haben, dass alles plötzlich gelöscht war. Ich werde meinen Neffen weitersuchen, egal wo und egal wie lange es dauert. Ich suche weiter.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. Eine Doku-Serie über Hoffnung, Verlust und die Suche nach Wahrheit. Ab dem 13. November in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.